Claudia.
Patrick, hi.
Ich habe IMO Resolutions in die Cloud gebracht.
Wie hast du denn das gemacht?
Ja, ich habe die Anwendung in der Azure VM installiert.
Oh mein Gott.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ich glaube, das nennt man Lift and Shift.
Ich weiß nicht, ob die das damit meinen.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe vom Wartungsfenster. Am 9. November 2022 erschienen. Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu.
Es ist dunkel draußen, es ist kalt draußen. Das ging mir ja viel zu schnell hier.
Genau. Mit mir dabei die Claudia.
Die Claudia. Hi.
Und ich bin der Patrick. Glück auf. Hallo. Ja, ich glaube, so macht man es nicht. Ne? Aber das müssen wir uns, glaube ich, von den Cloud-Profis nochmal erklären lassen.
Das sollten wir tun. Aber wir greifen vor.
Wir eilen
schon mitten ins Thema, aber wir haben noch ein bisschen Hausmeisterei.
Wir haben noch ein bisschen Hausmeisterei vor uns. Da habe ich wieder vergessen, einen Chaptermark zu setzen. Wir haben nämlich zu einem unserer letzten Themen, da hatten wir ja über die Neuerung in Veeam Version 12 geredet, die ja im Q1 des nächsten Jahres kommt. Ich hoffe, sie kommt Anfang Q1. Und der liebe Falk, unserer, ja, ich will fast sagen Stammhörer, hat uns noch darauf hingewiesen, dass ja auch die MFA, die Veeam 12 für die Veeam-Management-Konsole mitbringt, ja schon ziemlich cool ist. Und wir haben ganz sträflich das Veeam-Copy-Tool gar nicht erwähnt. Wir bitten das zu entschuldigen, weil das sind natürlich auch zwei ziemlich coole Features.
Ja,
vor allem
gerade
MFA, wie wir ja immer auf MFA rumreiten, haben das nicht erwähnt.
Wir haben es nicht erwähnt, ist richtig.
Wir haben es nicht erwähnt.
Ich muss dazu sagen, Veeam 12 wird wirklich ziemlich viele coole Features haben. Und
eigentlich alle. Ja. Es wird das coolste Release von Veeam werden, was die Welt jemals gesehen hat. So wie unsere Sticker, die eigentlich ganz gut angekommen sind. Wir haben jede Menge Sticker schon verteilt bei Kunden, wo wir uns rumgetummelt haben. Wir haben die ersten selbstgebastelten Tassen gesehen, ne?
Ja, genau.
Ich habe es schon auf iPads gesehen. Und wenn ihr auch Sticker haben wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Da haben wir das nämlich, da haben wir beschrieben, wie ihr an Sticker kommt. Mhm. Und ich bin dann an ein neues Notebook gekommen.
Ja, ganz lustiges
Zusammentreffen. Der Christian und der Felix vom Focus on Linux Podcast hatten nämlich in der Folge News Update 1022 das Jubiläums-ThinkPad erwähnt. Wie alt sind ThinkPads geworden dieses Jahr?
Ich hab jetzt schon gelesen und ich bin nicht in der Lage, jetzt überrascht zu tun, wenn du sagst 30 Jahre.
Genau, 1992 haben wir das erste ThinkPad von IBM damals noch auf der Comdex gesehen. Weißt du, wann die ThinkPads an Lenovo gegangen sind?
Boah, wann mag das gewesen sein?
Ich sag's dir, vor 2005. Ja. Das heißt, wir haben schon länger Lenovo ThinkPads als IBM ThinkPads. Ja, vor ein paar Jahren in das ThinkPad-Lager gewechselt, habe es nicht bereut. Und zu den Jubiläen, so 20, 25 und jetzt 30, gibt es dann immer ein Jubiläums-ThinkPad mit dem alten bunten Logo. Und diesmal war es ein X1 Carbon Gen 10 mit einer relativ dicken Ausstattung. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe natürlich überlegt, mir das zu kaufen. Nein, ich habe mir auch ein X1 Carbon Gen 10 gekauft, aber es ist die Basisausstattung. Eigentlich sollte es ja ein X13S werden, das ist ja das ARM-basierte, weil das ist so fanless und so weiter, aber das hat mir dann doch ein paar zu viele Einschränkungen mitgebracht. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem neuen Daily Driver und wir nehmen gerade auch damit auf.
Sehr, sehr hübsches Teil.
Ja, ich bin jetzt etwas über eine Woche damit unterwegs und es erfüllt eigentlich genau das, was ich von einem Notebook erwarte. Es ist angenehm leise, es ist snappy und die Akkulaufzeit ist auch völlig in Ordnung. Also ich komme damit ganz gut über so einen Tag.
Mhm. Was hast du drauf? Windows 11, ne?
Ja, natürlich. Windows 11, 22, H2.
Wir leben ja doch in einer Windows-Bubble, muss man sagen.
Ziemlich. Wobei ThinkPads ja bekannt sind für ihren guten Linux-Support. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe keines meiner ThinkPads jemals mit Linux bespielt. Aber wie ist denn so deine Linux-Historie?
Faktisch nicht vorhanden. Nein, ich habe natürlich irgendwann mal so in meiner Jugend, habe ich damals die eine Person gekannt, die damals sagte, ach, musst du unbedingt ausprobieren, ne, weil Windows teuer und ach und doof und ich glaube sowas wie kann ja jeder. Und hier musst du unbedingt Linux machen, hatte damals ein SUSE Linux auf dem PC. Ja, das hat mich jetzt nicht wirklich eingefangen. Ich war aber auch, ich sag mal, nicht am richtigen Punkt in meinem Leben, dass ich da gewillt war, irgendwie Skills drin aufzubauen. Von daher vergiss das mit Linux. Ja, und heute halt, was du halt beruflich so brauchst, ne? So, man findet sich zurecht, irgendwie so ein CentOS oder Debian oder was auch immer du da hast.
Aber ist schon eher serverlastig, ne?
Ja, natürlich. Serverlastig, genau, weil setzt man halt ab und an mal ein.
Ja, ich habe ja tatsächlich ein paar Jahre Linux auf dem Desktop gehabt. Das aber zu den Zeiten, als ich noch, sag ich mal, einen stationären PC unterm Schreibtisch hatte. Und das muss auch so um, ja, 2002 bis, ich sag mal so 2005 muss das gewesen sein. Danach bin ich dann auf Notebooks als Daily Driver umgestiegen und dann bin ich auch wieder in der Windows-Welt gelandet. Aber ja, ich hatte das auf dem tatsächlich auf dem Desktop und ja, als Server auch immer zu Hause. Ich gehöre auch zu den Leuten, die zu Hause Server betreiben oder auch schon lange Server betrieben haben. Ich weiß noch, mein erstes Blog lief auf irgendeinem Kompakt Slim-PC mit einem Linux drauf zu Hause von NetCologne irgendwie für 5 Euro extra eine statische IP und ein Bekannter hat mir dann bei sich im Rechenzentrum noch auf so einem Root-Server noch so ein DNS mitbetrieben, damit ich meine zwei Name-Server zusammen hatte, die ich ja brauchte, um meine eigene Domain zu hosten. Ich hatte auch mal eine Sun, eine Sparkstation 5 oder sowas mit NetBSD, aber die war definitiv zu laut. Aber ich hatte immer irgendwelche Server zu Hause mit Samba und Tralala und ich weiß nicht was man so brauchte, mit AVM-Fritzkarten für den Faxempfang, Faxversand, was man heute definitiv nicht mehr braucht. aber auch ich wurde älter schon zum und Glück. Irgendwann hat dann auch dann, und DSL-Router, klar, das Ding war natürlich auch DSL-Router bei mir zu Hause, schön mit IP-Tables und so weiter. Gut, irgendwann musste das dann alles irgendwie einer Fritzbox und einem Synology NAS weichen. aber so richtig in der Serverumgebung davon loszukommen, bin ich nie. Wobei ich meine Router mit FreeBSD betreibe. Hat aber andere Gründe. Aber ja, in der Linux-Welt, da fühle ich mich schon ganz wohl. Wobei ich glaube, ich würde es jetzt nicht nochmal auf dem Desktop versuchen. Ich glaube, da bin ich zu alt und zu unflexibel. Ich habe es wieder gemerkt, als ich mein Notebook umziehen musste und Daten migrieren musste und Anwendungen neu installieren musste und angefangen habe, irgendwelche Ordner unter AppData Local, AppData Roaming von A nach B zu tragen und INI-Dateien und XML-Dateien mit Configs und ja.
Ja, zugegeben, das ist auch immer ein bisschen krampfig. Wobei ich ja sagen muss, das ist ja doch in den letzten Jahren nennenswert einfacher geworden. Also ich hatte ja, du weißt das, mein letztes Notebook war ein Montagsgerät.
War kein Lenovo?
Kein Lenovo, nein, kein Lenovo. Ich sage aber auch nicht, was das war. Das wäre jetzt auch nicht fair. Hier. Genau. Passiert einfach mal, das Ding hat irgendwie drei Mainboards durchgehabt und entsprechend bist du halt immer dabei, ja, dich darauf einzurichten, ne, neue Installation oder was auch immer. Jedenfalls war das... kam es mir da doch sehr entgegen, dass wir ja in den letzten Jahren sehr viel mehr mit Microsoft 365 und Cloud machen. Ich war immer irgendwie sehr viel schneller wieder am Fliegen, als wenn ich jetzt hätte anfangen müssen, noch irgendwelche Daten hin und her zu kopieren und dies und das. Ich weiß nicht.
Ja gut, wenn man seine Daten so im OneDrive hat, ne, dass die Mailbox ist im Exchange online, das stimmt schon. Das ist natürlich jetzt eine sehr schöne Überleitung. Wir sind angesprochen worden vom Andi und vom Wolfgang, vom Engineering Kiosk. Die haben sich nämlich in Folge 43 über das Thema unterhalten, Cloud versus On-Premise, die Entscheidungshilfe. Und ich war bei Minute 26, da bekam ich einen Tweet nach dem Motto, hallo, wir haben euch bei Minute irgendwas erwähnt, ich glaube 33 oder so. Und nach dieser sehr schönen Folge stand quasi das Thema für unsere nächste Folge dann schon fest. Denn ja, auch wir müssen uns jetzt mal über das Thema Cloud versus On-Premise unterhalten.
Ja.
Und da müssen wir jetzt mal unsere Sicht der Dinge als interessierte Laien mal zum Besten geben.
Ja, du sagst das so flapsig, ne? So interessierte Laien. Ja, also ich habe da schon, ich leide da gerade ein bisschen am Imposter-Syndrom, weil ich glaube, dass die Kollegen sehr viel mehr darüber wissen als wir. Aber fangen wir einfach mal an.
Wir
haben, glaube ich, auch einfach einen anderen Blick da drauf.
Genau, aus welchem Blickwinkel wir eigentlich auf das Thema Cloud versus On-Premise blicken. Ich glaube, die meisten wissen es, aber vielleicht muss man es erwähnen. Wir sind ja Arbeitskollegen und wir arbeiten beide für einen IT-Dienstleister, der einen ziemlich dicken Fokus auf das Thema Infrastruktur hat.
Ich halte für möglich, dass unsere Hörer nicht nur unsere Kunden sind. Ja, aber.
Oh, das wäre aber dann. Okay, das. Ja, gut. Das heißt, was heißt denn eigentlich Infrastruktur für uns?
Ja, genau,
Infrastruktur. Vielleicht müssen wir das mal erwähnen, weil das ist halt auch so ein feststehender Begriff, aber da kann man sich relativ wenig drunter vorstellen. Ich glaube, am besten passt, wenn ich sage, wir machen im Data Center alles von aktiven Netzwerkkomponenten über Server, über Storage, über Hypervisor. Wenn es um Linux und Windows geht, so die Basisinfrastruktur, Verzeichnisdienste, DNS.
Windows mehr als Linux.
Windows mehr als Linux.
Auch weiter rein, auch in Anwendungen und auch, ich sag mal, ein SQL-Server installieren ist jetzt nicht out of scope für uns.
Genau, machen wir auch noch, aber dann hört es auch auf. Das heißt, wir machen alles, was gebraucht wird, um Anwendungen und dann am Ende des Tages auch Geschäftsprozesse zum Laufen zu bringen. Ich glaube, so kann man das ganz gut.
So kann man das sagen. Darüber hinaus aber schon noch, ich sag mal, die Anwendung darüber. Da sind wir aber jetzt schon beim Thema Cloud, deswegen klammern wir das jetzt vielleicht erstmal aus. Natürlich machen wir auch fürs 365 mit unseren Kunden.
Ja,
und das zählt für uns auch zum Thema Infrastruktur, aber das verschwimmt an der Stelle.
Genau, das ist an der Stelle ein bisschen unscharf, weil wir machen auch in der Cloud-Infrastruktur, so wie ihr ja on-premise eine Firewall habt, ein VPN habt, VMs habt, so habt ihr das halt auch bei Azure. Wir haben da also eine ziemliche Microsoft-Brille drauf, aber das soll jetzt an dieser Stelle nicht hinderlich sein. Wie verdienen wir da unser Geld als Dienstleister? Im Prinzip sind es zwei Sachen. Das ist die Marge aus dem Verkauf von Hard- und Software und es ist Dienstleistung. Wie sieht unsere Kundenstruktur aus? Ich glaube, wir haben einen relativ guten Track Record, was so Healthcare angeht, Sozialwesen, ein bisschen Kirche, ne? Industrie, produzierende Industrie. Da tummeln wir uns und da ist tendenziell alles bei von, ich sag mal, drei Leuten bis 15.000.
Die Frage ist deshalb schwierig und deswegen habe ich überlegt, wir machen nicht überall alles, wir machen nicht überall das Gleiche. Für den einen Kunden machen wir quasi das Ganze, ne, die gesamte Infrastruktur, da wird jeder User von uns angelegt, da wird jeder Share von uns erstellt und bei anderen Kunden machen wir halt ein bisschen Beratung hier und da.
Genau, da machen wir dann zum Beispiel nur Beratung hinsichtlich VMware, anderswo machen wir halt vielleicht nur das Thema Microsoft, Active Directory, manchmal auch Security. Das kommt immer so ein bisschen auf den Kunden an. Aber man kann schon sagen, dass die IT bei vielen unserer Kunden tendenziell hybrid ist. So, was meinen wir damit, wenn wir sagen, es ist hybrid? Ein Teil davon ist on-premise und ein Teil der Dienste, die der Kunde nutzt, sind in der Cloud. Das heißt zum Beispiel sagst M365?
M365 ist ein Beispiel, aber selbstverständlich gibt es auch Kunden, zum Beispiel die Kirche sitzt sehr gerne, C-File ein als Beispiel. Auch das ist ein Stück weit. Die haben was Eigenes gebaut. OwnCloud etc. Wird, glaube ich, bei der Kirche gerne eingesetzt.
Ja gut, die hosten das halt selber.
Wenn es eingesetzt wird.
Dieses Thema, wie war das? Digitale Souveränität. Genau.
Aber Cloud ist, die Daten liegen nicht auf meinem Computer.
Sondern sie liegen woanders.
Genau, wenn wir das mal so definieren wollen, so flapsig.
Genau, also ein Teil der Dienste, die unsere Kunden nutzen, zum Beispiel ganz häufig alles, was so Mail und Collaboration ist, das wird häufig über Cloud-Dienste abgefackelt, wenn es für den Betrieb von sogenannten Line-of-Business-Applications, also dein SAP, dein Navision, sonst irgendwas, dann sind das tendenziell eher Sachen, die on-premise laufen. Vorsicht, das ist jetzt hier möglicherweise auch wirklich so ein Bubble-Thema bei uns, ne?
Genau, also auch
was
die
Art. Was hast du immer on-premise?
Was bitte?
Was hast du immer on-premise?
Netzwerk.
Netzwerk, ne?
Firewalls. Genau. Ja, machen wir sehr gerne. Gerade kurz nochmal zurück. Mir fällt tatsächlich, ich habe gerade jetzt, während du gesprochen hast, überlegt, mir fällt kein einziger Kunde ein, wo ich sagen würde, der ist gar nicht in der Cloud, der macht nichts aus der Cloud heraus.
Ja.
Fällt dir da was ein? Fällt dir da einer ein?
Nein. Mhm. Irgendwas haben die alle immer, ne?
Irgendwas haben sie alle immer, genau.
Wobei ich jetzt auch sagen würde, keiner von denen ist, air quotes, Cloud Native. Also heißt
ja, gut, jetzt lassen wir, ja.
Ja, okay, vielleicht dröseln
also,
wir. Ja?
Ne, was du meinst und was auch jetzt, wenn wir darüber reden, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn der Wolfgang und der Andy darüber reden. Cloud Native sind für mich cloud-native Dienste, Microservices, Plattform, Container. Ja, damit haben wir als Infrastrukturmenschen eben auch. Genau. So nichts zu tun.
Ein Begriff,
das ist
man
unsere
mit,
Bubble.
Mit
das
Cloud
ist unsere
Native Bubble. Immer verbindet, sind halt solche Sachen wie unveränderliche Infrastrukturen oder deklarative APIs oder Continuous Delivery. Das kennen wir alles nicht. Ne? Also dieses Thema Immutable Infrastructure heißt ja, dass du halt nicht dein System, was bei dir, sag ich mal, eine Anwendung ausführt, was deine Produktionsumgebung ist, aktualisierst, um da einen neuen Versionsstand, sondern du baust halt daneben eine neue Instanz mit einem neueren Softwarestand und wechselst einfach rüber. Sowas geht ja bei uns in der On-Premise, in der Data-Center-Welt so gesehen nicht. Ne? Natürlich gibt es auch bei uns Tendenzen, das ganze Thema Infrastructure as a Code, das bezieht sich aber in der Regel darauf, dass wir halt sowohl on-premise als auch zum Beispiel bei AWS oder bei Azure oder sonst irgendwas Infrastruktur, VMs oder Dienste irgendeiner Art mit Hilfe von Software wiederholbar ausrollen. Ne? Also das nutzt dann sowas wie Terraform zum Beispiel. Mhm. Also wo dann wirklich auf Knopfdruck sagen kannst, so ich möchte jetzt gerne hier einmal, um den Betrieb von einer Applikation zu gewährleisten, ich möchte hier gerne ein paar Webserver haben, ich möchte hier einen Load Balancer haben, ich möchte hier eine Datenbank haben und so weiter. Ne? Das sind ein bisschen hässliche Zeilen Code. Und dann kann man das über Terraform zum Beispiel ausrollen und kann dann Infrastruktur mithilfe von Code bereitstellen. Wenn wir von Infrastruktur bereitstellen reden, dann heißt das für uns ganz häufig Rack and Stack, ne? Also wirklich Zeug in Racks schrauben.
Weil ich ganz froh bin, wenn wir das
nicht mehr machen müssen. Ja, wir werden zu alt dafür.
Wir werden zu alt dafür.
So, das heißt also, ne, also tendenziell ist unsere Bubble eher Hybrid. Ne? Das heißt, es werden einzelne Dienste in der Cloud genutzt. Und was haben wir da typischerweise? Platform as a Service. Wo finden wir sowas bei uns? Gerade in deinem Lieblingsbereich?
Mein Lieblingsbereich? Du redest doch jetzt nicht, du meinst doch jetzt nicht
Netzwerk.
Ja, gut. Ich glaube, beide Beispiele, die wir hier notiert haben, sind beide Thema WLAN. Und das Thema WLAN ist wahrlich nicht mein Lieblingsthema.
Gut.
Egal. Also ein Beispiel wäre dafür zum Aruba Instant On oder Alcatel, Cirrus, um mal zwei Hersteller mit einem vergleichbaren Produkt genannt zu haben. Wo du eben ein Cloud-basiertes Management von On-Prem-Komponenten hast.
Mhm, genau, also das heißt, ne, du hast Access Points, die du bei dir in den Büros aufhängst, aber das eigentliche Management macht kein Controller bei dir im Rechenzentrum, sondern das macht ein virtueller Controller bei Aruba oder bei Alcatel.
Ja, wobei man unterscheiden muss zwischen Controller in Anführungsstrichen und einer Management-Plattform. Das eine von dem, was wir eben genannt haben, das ist eine Management-Plattform, mit dem ich die Dinger konfigurieren kann. Die sind aber alleine lauffähig, das andere nicht. Das ist ein Controller. Das heißt, die Access Points müssen eine dauerhafte Verbindung dahin haben. Nachteile liegen auf der Hand. Reden wir nicht weiter, wer was wie.
Genau. Dann gibt es klassisch diese Software-as-a-Service. Das sind für uns dann häufig so Sachen wie Exchange Online oder wie SharePoint. Die Kunden enorm, ich sag mal, relativ oft nutzen.
Weil SharePoint so ein Thema ist, wo wir auch, glaube ich, jahrzehntelang drumherum
Ja, SharePoint hat, glaube ich, speziell mit Office 365, M365 nochmal einen ganz guten Aufwind bekommen, zumal es halt hinter Teams, hinter OneDrive for Business steckt.
Das ist einfach viel mehr verzahnt in das, was mit in die Produkte, mit denen wir eher zu tun bekommen.
Genau. Und wo machen wir noch Cloud? Da reden wir dann klassisch über das Thema Infrastructure as a Service, also ne, virtuelle Maschinen bei einem Hyperscaler wie Azure, wie AWS.
Also das Beispiel aus dem Intro.
Genau,
du hast eine VM laufen und betreibst dort eine Software. Ich will ja auch nicht, ich will ja auch nicht direkt darauf hinweisen, dass wir sowas auch noch haben.
ja, können wir gleich mal was zu sagen, weil ne, das führt nämlich noch zu einer ganz interessanten Betrachtung. Also wir haben Kunden, die Cloud-Dienste nutzen und der Rest, was unsere Kunden so haben, läuft halt in irgendwelchen Serverräumen, Besenkammern. Mhm. Manchmal auch wirklich Rechenzentren.
Im Druckerraum häufig.
Für Kunden, die das nicht haben, da bieten wir auch dann Co-Location an. Sprich, wir haben zum Beispiel Rechenzentrumsfläche bei einem Rechenzentrumsanbieter, der mehrere Rechenzentren hier in Deutschland betreibt. Das heißt, wir können unseren Kunden von Höheneinheiten in einem Rack bis hin zu halbe Racks, ganze Racks, Cages, alles anbieten. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz anderer Standard, also auch was Redundanzen angeht. Ne? Wenn wir über so ein richtiges Rechenzentrum, was ISO-Norm entspricht, was TÜV-Zertifizierungen hat, das ist halt eine andere Nummer als der Serverraum. Ne? Ich meine, du kennst es selber, auch wenn Kunden neu bauen, Kunden haben immer verschiedene Begriffe für den Raum, wo ihre Server drinstehen. Das ist mal der Serverraum, mal das Rechenzentrum und manche Kunden nennen es auch Rechenzentrum und eigentlich ist es nur ein Lager.
Das ist
ohne
mein,
Löschanlage, ohne Klimatisierung, vielleicht mit Klimatisierung, ohne Löschanlage, ohne Zutrittskontrolle oder sonst irgendwas. Wenn wir über Co-Location reden oder über richtiges Data Center, dann erfüllen wir natürlich ganz andere Standards. Ne? Also auch was Absicherung angeht, Notstrom, Klimatisierung, Zutrittskontrolle, sonst irgendwas. Jetzt ist ja auch die interessante Frage, wie kann man das Ganze mal vergleichen? Weil die Frage Cloud oder On-Premise ist ja bei vielen unserer Kunden in erster Linie auch eine Frage der Kosten.
Ja, wobei es tatsächlich ja manchmal schwierig ist, da passende Vergleiche zu finden. Was du häufig vergleichst in unseren Fällen ist, was kostet mich das, wenn diese virtuelle Maschine bei mir auf einem Server in meiner Besenkammer läuft und was kostet das, wenn die jetzt in Azure läuft? Und da wird die Entscheidung, also Azure als Beispiel, aber was kostet das, wenn das in der Cloud läuft? Die Entscheidung ist da meistens einfach von denjenigen, der das Geld locker machen muss, nämlich ja, das bleibt schön hier.
Genau, Cloud kostet bekanntlich Geld und das nicht zu knapp.
Da manchmal werden aber damit auch Äpfel und Birnen verglichen, weil nur weil ich das jetzt hier On-Prem bei meiner On-Prem-Infrastruktur als VM betreibe, heißt das nicht, dass ich das tun muss, wenn ich das Ganze in die Cloud hebe.
Ja, das ist ja so ein bisschen dann dieses Abwägen, wenn ich einen SQL-Server habe, muss das dann auch, wenn ich das in die Cloud bringe, eine VM sein mit einem installierten SQL-Server oder kann ich mir dabei Azure einfach eine SQL-Server-Instanz klicken? Aber machen wir das mal mit ein paar Zahlen rund. Wir selber betreiben virtuelle Maschinen bei Azure, die für uns hier in unserem Office-Netzwerk so ein paar Dienste betreiben.
Der einfachste Fall, genau.
So ein Domain-Controller, ne? So ein Linux-Hobel mit unserem Ticketsystem.
Eine Einzahl klingen.
Nein, es sind schon zwei. Also wir betreiben insgesamt 9 virtuelle Maschinen, 9 virtuelle Server bei Azure. Wir haben da ein VPN-Gateway laufen, weil irgendwie müssen wir da ja auch an die Kisten drankommen. Ne? Nur weil es Cloud ist, heißt das ja nicht, dass diese Dinge alle im Internet stehen. Ne?
Genau, auch das ein häufiges Missverständnis an vielen Stellen.
Und wir brauchen da ein paar Backups.
Genau.
Ne? Und um das vielleicht nochmal für die etwas Azure-affinen Leute zu sagen, wir verwenden sogenannte B-Series VMs. Das sind VMs, die tendenziell CPU-technisch viel dürfen, so burstmäßig, ne?
Ja.
Also so ein Bucket haben an Leistungen, die sie ziehen dürfen und
aber vielleicht auch ein bisschen träger sind als also hochperformante Anwendungen.
Wenn die zu viel, wenn die zu viel ziehen, dann werden sie auch schon mal eingebremst.
Außerdem haben wir B- und D-Series, soweit ich mich erinnere.
Nee, wir haben keine D-Series mehr. Das hatten wir mal.
Hast du die abgeschafft?
Genau, die Series VMs hatten wir mal, als Microsoft im Germany West mal die Ressourcen ausgegangen sind.
Hast du die alle auf B-Series umgestellt?
Genau, D-Series konnte ich dann einschalten, B-Series ginge nicht. Wir bezahlen ungefähr so 70 US-Dollar in der Woche für den Betrieb von diesen neuen VMs, für den Betrieb von dem VPN dahin und für das Vorhalten von Backups. Das ist schon ziemlich runtergestrippt. Das heißt, wir starten und stoppen auch VMs außerhalb unserer Bürozeiten.
Was ja auch geht.
Genau, das kann man alles automatisieren, das ist alles wunderbar, das funktioniert auch. Aber das hilft uns halt dabei, weil klar, wir haben keinen 24/7 Betrieb. Die Maschinen werden nachts nicht genutzt und dann kann man die halt nachts einfach runterschrauben. Als Gegenbeispiel mal dazu, wenn wir so eine D-Series VM nehmen, das sind so die Brot- und Buttermaschinen bei Microsoft, bei Azure, da kostet so eine VM 2 CPUs 8 Gig RAM. Und wenn wir sagen, okay, dann komm, das Ding soll 200 Gig SSD-Speicher noch haben, dann kostet das nochmal 20 Euro extra. Und wenn das Ding 24/7 einen ganzen Monat lang rödelt, dann sind das 730 CPU-Stunden und dann kostet diese VM 160 Dollar. Ja, das heißt, eine VM kostet mehr als doppelt so viel im Monat. Das heißt, oder anders gesagt, ne, unsere Maschinen einen Monat lang kosten ungefähr doppelt so viel, wie so eine VM auch in einem Monat kostet. Das heißt, da merkt man schon, diese Maschinen haben natürlich deutlich mehr Bums.
Genau.
Die kosten aber auch einfach deutlich mehr Geld. Und mal ganz ehrlich, 2 CPUs und 8 Gig RAM, das ist nicht viel.
Die Series ist jetzt nicht unbedingt so das Ende der Skala, muss man dazu sagen.
Genau, muss man sagen. Also, ne, da können wir euch auch mal verlinken. Da gibt es so einen Cost Calculator und beziehungsweise mal eine Übersicht über die ganzen Azure VMs. Da geht schon eine ganze Menge mehr.
Ja, so, ich glaube, die Skala ist aber auch wirklich sehr lang. Ne? Wir hatten jetzt einen Fall irgendwie so 100 Terablob Storage.
Oh ja, genau. Ne, Speicher kostet ja in der Cloud kein Geld. Pustekuchen. Der Kunde hatte 100 Tera Blob Storage bei Microsoft geklickt, weil er wollte eine HPE StorOne Virtual Storage Appliance bei Azure betreiben. Und nach einem Monat kam da so eine 4.000 Euro Rechnung rein.
Genau. Da hat aber keiner mit gerechnet. Ne?
Richtig. Weil diese 100 Tera kosten halt Geld. Ob da Daten reingelegt werden oder nicht, ist egal. Du hast 100 Tera Blob Storage geklickt, also kostet das Geld.
Also der Azure Pricing Calculator ist
akkurat.
Wirklich jedermanns Herz legt.
Ja. Wie kann man von diesen Kosten runtergehen? Naja, man kann ja zum Beispiel hingehen und zum Beispiel Ressourcen für ein oder für drei Jahre reservieren. Dann kriegst du im Schnitt so ein 60% Discount.
Das ist schon nicht wenig, ja.
Aber du legst dich ja auch fest. Weil diese Kosten werden nämlich entweder monatlich oder halt direkt im Vorfeld fällig. Und ob du die Ressourcen brauchst oder nicht, das ist total egal. Das heißt, wenn du Ressourcen reservierst und lässt die VM dann rumpimmeln, dann wirst du drauflegen. Wenn du die Ressourcen reservierst und gibst dann richtig Gas, weil du da, keine Ahnung, Bitcoins drauf meinst, dann kann sich das natürlich lohnen. Heißt natürlich auch, also wir alle kennen das in unserer On-Premise-Welt, VMs, die mal vergessen werden. Was macht denn die VM? Keine Ahnung. Wird die noch gebraucht? Keine Ahnung. Dann läuft die einfach weiter. In der Cloud kostet das Geld. Jeden Monat. Katsching. Und da muss man natürlich dann auch mal so ein bisschen auf den Lebenszyklus seiner VMs mal achten. Du hattest noch ein Beispiel im Backup rausgesucht.
Ach so, ja, also Backup von einer VM in Asia, auch das kostet Geld. Ne? Also jetzt, wenn ich jetzt hier meine dicke Store Ones irgendwo stehen habe, meinem RZ, die habe ich dann irgendwann mal teuer bezahlt, aber nicht mit jeder VM kostet das dann auch mehr Geld. Ne? Das muss man auch bedenken, in Asia hast du eine VM, hast du IaaS, musst du ein Backup machen in Asia, was dann wiederum Geld kostet. Rechenbeispiel, 30 Restore Points.
Ne, dann das werden sind
vier
mal,
Wochen, ne?
Genau, also so das typische.
Das ne? GWS 4 Wochen, 12 Monate oder, ne? Und dann am
Backup
Ende drei Jahre
festgehalten.
Genau. Für 10 VMs mit jeweils 200 Gigabyte, das sind 600 Euro im Monat circa.
Genau, oder ungefähr so, ne? 7,5 im Jahr.
Genau, wenn man das jetzt mal so.
Und 10 VMs sind echt nicht viel, ne?
10 VMs ist nicht viel. Ne? Also wenn ich denke, wie viele VMs unsere Kunden teilweise haben. Eben auch aus dem Grunde, weil, ne, wie du schon sagst, die fressen ja auch kein Brot, wenn sie on-prem sind.
Genau, richtig.
Ja, das Ganze macht es, ne, wenn du IaaS nur betrachtest oder nur die Seite Infrastruktur betrachtest, in der Cloud als fixe VMs etc., das macht es preislich für viele Kunden einfach auch uninteressant.
Ja, und ja? Ich glaube, da können wir jetzt mal den Bogen schlagen. Was kostet denn aus unserer Erfahrung so On-Premise? Wir hatten es ja gerade schon mal gesagt, ne, es gibt natürlich die Firmen, die ihre Server in der Besenkammer stehen haben. Und wenn du 5 VMs auf einem Tower-Server unter deinem Schreibtisch betreibst, dann ist es natürlich total witzlos, wenn wir da hinkommen und sagen, ja, schieb die doch nach Azure und dann rollen da jeden Monat 1.000 Euro Rechnungen rein. Das macht keiner. Deswegen muss man hier den Vergleich natürlich korrekt machen und man muss sagen, wenn deine VM bei Azure in einem richtigen, ordentlichen Rechenzentrum läuft und davon gehen wir mal aus, dass Microsoft so richtig ordentliche Rechenzentren mit A- und B-Feed und Notstrom und Zutrittskontrolle und Videoüberwachung hat, dann müssen wir das ja auch für unsere On-Premise-Server annehmen. Und deswegen ziehen wir hier mal den Vergleich mit einer Co-Location, wo wir dann halt entsprechend ein Rack zum Beispiel in so einem richtigen Rechenzentrum haben. Ja. Und dann fangen wir doch mal an, was kostet uns denn eigentlich so ein Uplink ins Internet? Ne, wenn wir da mal so einen Gigabit-Link haben, redundant, mit Flat-Traffic, den ich ja brauche, um da irgendwie auch dran zu kommen, dann sind das
800 Euro redundant. Ne, also Gigabit-Synchron. Ne?
Genau, ja. Symmetrisch.
Symmetrisch. So viele sagen synchron.
Genau. Im krassen Gegensatz dazu so 100 Mbit mit Flat Traffic, symmetrisch, unredundant, kosten so 100 Euro im Monat. Ne? Also wenn du dann sagst, du willst ein Rack haben, 42 U, wo nur du drankommst, mit typischerweise sind da immer so 7,5 kW AB-Feed drin. Also du hast zwei PDUs mit jeweils 7,5 oder 7,2 kW Leistung, dann kostet sich das ungefähr 1.000 Euro im Monat. Das heißt, du kannst allein schon mal, wenn du so sagst, so 1800 Euro rechnen für ein Rack mit einem Gigabit-Uplink in einem trockenen, warmen, schönen Rechenzentrum mit allem Pipapo, wie sich das gehört. 1800 Euro im Monat oder runden wir das mal auf 2000 Euro hoch, weil der Strom ist ja jetzt teuer. Das muss ja erstmal in die Hand nehmen. Und wir erleben das ja auch, wenn Kunden jetzt neu bauen, auch dann mit richtigen Serverräumen, wo du dann vielleicht deinen Hohlboden hast und deine Klimatisierung hast und deinen Warm-Kaltgang hast. Ja, sowas wie eine Löschanlage wird dann trotzdem schnell gestrichen.
Ja, das ist
welche, das erste. Welche unserer Kunden haben richtig Löschanlagen?
Natürlich. Ja, das ist das erste, was da rausfliegt meistens.
Genau. Und das nächste, was man sich überlegen muss, okay, wenn ich denn so einen schönen Platz für mein Equipment habe, was brauche ich denn alles? Ich meine, so eine typische Infrastruktur, wie wir sie beim Kunden installieren, das ist eine Handvoll Hypervisor, da ist irgendwo in vielen Fällen ist da ein zentrales Storage dabei, du brauchst ordentliches Netzwerk, du brauchst ordentliche Firewalls und das ist Hardware, da ist Software und da ist auch Dienstleistung drin und jetzt müssen wir mal überlegen, okay, das kostet dich die Summe X und das betreibst du die Zeit Y. Was ist so deine Erfahrung? Wie lange wird sowas betrieben in der Regel?
Ja, schon je nachdem zwischen 3 und 5 Jahre betrieben. Häufig wird auf 3 Jahre ausgelegt und man ist darauf eingerichtet, nach 3 Jahren muss ich entweder vielleicht
zustecken,
was dazu
Kapazitäten
bauen oder
erweitern.
Genau, ne? Vor allen Dingen Support verlängern ist meistens noch ein Punkt. Häufig wird nur 3 Jahre Support geholt.
Macht man dann, wenn man sieht nach 3 Jahren, oh, die Hardware ist noch nicht am Leistungsende, dann kann man ja nochmal den Support um Jahr verlängern.
Wobei es eigentlich fast immer so ist, ne? Es wird dann auf einen Zeitraum gekauft und am Ende wird nochmal verlängert, um den Austausch nochmal ein bisschen hinauszuzögern.
Ja, genau, also auch das ist wieder so eine Erfahrung von uns. Typischerweise ein halbes Jahr vor angedachtem Lebensende der Hardware fangen wir dann an, mit den Kunden entsprechende Migrationsprojekte zu planen, wo dann entsprechend neue Hardware, neue Software beschafft wird. Dann fängst du an, den Plan zu machen, wie wuppst du das alles darüber. Natürlich haben wir auch den Fall, wo ein Kunde dann halt Zeug kauft und dann sagt, okay, das reicht für 5 Jahre und nach 3 Jahren merkt, keine Ahnung, Merger kam dazu, da ist ein ganze Firma mit dazu gekommen. Krankenhäuser, die aufgekauft werden und dann auf die bestehende Infrastruktur migriert werden und dann muss der erweitert werden. Und im besten Fall, das haben wir bei vielen kleinen Kunden, da haben wir immer so diesen 4-5-Jahres-Rhythmus, ne?
Ja.
Wo du dann wirklich nach 5 Jahren das Zeug genauso nimmst, wie du es hingestellt hast, dir was Neues hinstellst und dann weiterlebst. Das ist natürlich sehr schön. Du hast einen gleichbleibenden Zyklus. Aber wenn du halt zwischendurch erweitern musst, dann hast du den Server dazu gesteckt, dann hast du vielleicht mal das Storage erweitert. Und Kinder, glaubt das mal, wenn ihr so ein Speichersystem habt mit ne, Platten und Enclosures und sonst irgendwas, ihr müsst das erweitern, dann habt ihr das eine Zeug läuft nach 3 Jahren aus, dann läuft das andere aber noch ein Jahr
macht im Support Spaß.
Und das ist nicht schön. Das ist ja dann auch, wenn du so einen entkoppelten Lebenszyklus hast, ist das ja auch so aus kaufmännischer Sicht für Kunden echt blöd.
Ne? Es ist auch deshalb dann blöd, wenn du sagst, du stellst nach 3 Jahren fest, sagen wir, du hast auf 5 Jahre ausgelegt oder dachtest, du hättest alles bedacht und hast auf 5 Jahre ausgelegt alles und nach 3 Jahren stellst du fest, ich brauche irgendwie doch ein neues Storage Array. Können wir das vorhandene erweitern? Nein, ist vom Markt, es gibt einen Nachfolger, musst du ein komplett neues kaufen. Gleiches mit Servergenerationen, die sich ablösen. Ja, dann hast du am Ende ein vSphere-Cluster mit verschiedenen Generationen von Hosts.
Oder gerade wenn du große Kunden hast, so ne, hier die Kollegen aus Dortmund, wo wir jetzt auch waren, da hast du dann auch manchmal mehrere Hersteller an Servern da im Rack. Ne? Da hast du dann Dell, da hast du HP, da hast du Cisco. Und das ist ja auch mal so eine Frage dann bei den Kunden, wie wird budgetiert? Ne? Also was gibt das IT-Budget her? Viele Kunden haben am Jahresende dann immer so die Überlegung, oh, was müssen wir jetzt nächstes Jahr alles austauschen? Wird das gekauft? Wird das geleased? Ne? Kaufen heißt immer, gerade wenn du so Infrastruktur für 200, 300, 400, 500.000 kaufst, das muss abgeschrieben werden. Ja? Da ist natürlich Leasing interessanter, weil ne? Es ist halt, du hast keine Abschreibung, sondern du hast halt ganz normal nur etwas, was dein Cashflow belastet. Und dann mit dem ganzen Zeug, was da steht, muss man ja was anfangen können. Da braucht man Leute, die das bespielen. Und auch das ist natürlich bei unseren Kunden immer unterschiedlich. Wir haben bei unseren Kunden tendenziell eher so die traditionellen Administratoren, eher die Generalisten.
Ja, wobei die dann eben auch tatsächlich Infrastruktur teilweise bespielt haben, aber häufig ja eben auch die Tendenz jetzt haben, ich muss mich hier Tagesgeschäft, Projekte, muss ich mich darauf konzentrieren. Mach mal hier so den ganzen Infrastrukturkram jemand anders, bitte.
Genau, also Infrastruktur ist natürlich, wenn wir jetzt wirklich über dieses Thema ne, Server Storage, Hypervisor, Zeug, was im Rechenzentrum läuft, das ist natürlich auch etwas, was du sehr, sehr gut rausgeben kannst, weil das ist halt einfach ein Commodity. Dir ist das egal, ob unter deinem vSphere ein ProLiant oder ein PowerEdge von Dell läuft. Das ist dir eigentlich egal. Bei Netzwerk ist genau das Gleiche. Das kann man relativ gut rausgeben. Du willst dich als Kunde eigentlich eher um deine Prozesse und deine Applikation kümmern und nicht um das darunter. Und das ist ja dann auch so ein bisschen dieser Gedanke bei der Cloud oder bei Cloud-Anbietern. Ne? Warum? Also ich will mich ja gar nicht um die Infrastruktur darunter kümmern. Ich möchte ja nur einen Dienst konsumieren.
Jetzt müssten wir doch eigentlich sagen, dass Cloud für uns ganz doof ist.
Cloud ist für uns tatsächlich eigentlich ziemlich blöd, weil machen wir es mal ganz offen, wenn du so einen Kunden hast, der Zeug für 400.000 Euro kauft, dann hast du am Ende, wenn es gut ist, hast du natürlich eine nette Marge am Gesamtprojekt, weil da ist auch Dienstleistungen und so weiter drin und das ist bei Cloud anders. Ne? Wenn du hattest vorhin das Beispiel, diese 100 Terablob, da kommt bei uns eine Rechnung für 4.000 Euro rein, ja, und Microsoft gesteht uns dann irgendwie, keine Ahnung, 8% Marge daran zu. Da wirst du nicht reich mit. Ne? Oder du musst halt sehr viel davon fliegen haben, damit sich das lohnt, weil das vielleicht auch so als Insight, wie wir als Dienstleister ticken. Wir haben natürlich unseren Kostenblock. Wir haben Gehälter, wir haben die Miete für unsere Räumlichkeiten, wir haben unsere laufenden Kosten. Das ist die Summe X und die müssen wir halt decken. Und das ist halt gedeckt, Rohertrag, ne? Wird gedeckt durch Marge, durch Dienstleistung. Und deswegen ist das vielleicht auch in der Vergangenheit auch von unseren Kollegen aus dem Vertrieb immer so ein bisschen so, nee, ich will kein Cloud machen. Ich möchte dir lieber alle 5 Jahre 500 Lizenzen Office verkaufen und nicht monatsweise Office 365. Das ist ja auch Office 365, guck dir die Pläne an. Du führst kein Office 365 ein, nur weil du das Office-Produkt als installierbare Software haben willst. Ne?
Nein, das war auch lange eine Schwierigkeit, einfach auch jetzt nicht nur Vertrieb, sondern auch teilweise Kunden. Warum soll ich denn jetzt plötzlich monatlich so viel Geld für ein Office bezahlen? Nein.
Genau, dass da auf einmal dann aber auch noch Exchange mit drin ist, ne? Oder SharePoint oder Teams. Das ist vielen dann am Anfang vielleicht gar nicht so klar gewesen. Und deswegen, wenn wir jetzt mal so abwägen, Cloud versus On-Premise, ich glaube, als grundlegende Punchline würde ich rausgeben, unsere Welt ist und bleibt Hybrid. Ich kann jetzt zumindest so aus unserer Bubble nicht erkennen, dass es Kunden gibt, die die mit dem ganzen Zeug komplett in die Cloud wandern?
Also ich denke, egal wie lange ich drüber nachdenke, mir fällt kein Kunde ein, wo ich sage, okay, der wird irgendwann mal alles bei sich on-prem runterfahren können, bis auf sein Netzwerk. Tatsächlich nicht, ne? Sei es irgendwie, keine Ahnung, wir haben ja, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, ne, sehr, sehr breites Spektrum an Kunden und auch sehr, sehr unterschiedliche Größen. Ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier, du hast ja vorhin erwähnt, ne, fünf VMs, ne, auf Hyper-V.
Genau, ist ein Hobel mit, ne? Mit fünf VMs, ne, das steht halt in einem Rack vor Ort mit einem DSL, da ist vielleicht noch eine USV dran. Ich meine, klar kannst du dann auch sagen, komm, ich klicke dir hier fünf virtuelle Maschinen bei Azure und mach einfach Lift and Shift, aber das macht die nicht glücklich. Mhm, ne? Die werden am Ende drauf zahlen.
Und
natürlich
das ist aber,
muss man sagen, ich meine, klar, die legen jetzt auch keinen Wert darauf, dass deren Daten trocken, warm und sicher in einem tollen RZ sind. Ne?
Nee, das ist richtig. Gut, aber das wäre beispielsweise ein Kunde, wo man einmal miteinander reden könnte, ob sich das Ganze in Office 365 abbilden lässt. Ja, also was brauchen die anderes als File-Services? Wenn sie nur File-Services brauchen, wenn diese fünf Hyper-V-Maschinen irgendwie einfach nur sehr aufwendig nur File-Services bereitstellen würden, dann wäre das ja gar kein Problem.
Genau, aber typischerweise hast du ja dann, ne, wer sagt fünf VMs?
Die Datenbankanwendung.
Genau,
das klassische CRM, die klassische Datenbankanwendung, die irgendwie seit 20 Jahren, die du seit 20 Jahren benutzt, die auf diesen VMs läuft. Ne, und ja. Die hält dich quasi am Boden sozusagen.
Also wenn deine Line-of-Business-Applications in der Cloud schon leben, mal angenommen, du nutzt Salesforce oder es gibt ja auch eine Reihe von anderen ERP-Systemen, die du lustig über einen Browser konsumieren kannst, da muss man da mal ganz genau hingucken. Weil natürlich kannst du deine ganzen Rechner, die kannst du alle direkt in den Azure Active Directory reinjoinen. Du kannst die über Intune verwalten. Mhm. Du kannst deine Dateiablage kannst in SharePoint realisieren. Ne? Du kannst Exchange Online nutzen. Und auf einmal reduziert sich dann tatsächlich die Anzahl deiner Maschinen, die du on-premise brauchst, bis du vielleicht an den Punkt kommst, okay, ich brauche hier on-premise nichts mehr.
Genau, genau. Und das schrumpft immer weiter, deine Anforderungen auch an die Hardware, die du dafür einkaufen musst.
Genau. Aber so sieht die Welt nun mal leider nicht aus. Ne? Und ich meine, da können wir ein anderes Beispiel nehmen. Wir haben da so einen lustigen Mittelständler, der hat dann vielleicht 300 VMs auf 5, 6, 7 ESXern. Ja,
das
da hast du aber einen guten Mix. Ne? Da hast du dann, naja, wenn man den Umsatz mal nimmt,
Ja.
Okay. Je nachdem, wen du fragst, ist Mittelstand irgendwas zwischen 50 und 250 Millionen Euro Umsatz.
Gut. Ja?
Nee, aber da hast du dann eine bunte Mischung. Ne? Du hast deine Windows-Maschinen, du hast deine Linux-Maschinen, du hast irgendwelche SQL- und Oracle-Server dabei, du hast irgendwelche Materialflusssysteme, die dann dafür sorgen, dass in deinem Hochregallager irgendwelche Pakete von A nach B gefahren werden. Mhm. Du kennst es selber, wir haben aus der chemischen oder pharmazeutischen Industrie Laborsysteme, ja. Oder auch Healthcare, klar. Da wo ich mich immer tummel. Geh doch mal ins Krankenhaus und sag hier, das Philips IntelliVue möchte ich jetzt auf einer Azure VM deployen. Da lacht Philips aber sehr laut, weil das ist ein Medizingerät, ein Medizinprodukt.
Mhm. Das wirst
du so nicht hinkriegen.
Genau.
Ich meine, klar, wenn du so eine total idealisierte Umgebung hast, wo deine Line-of-Business-Applications wirklich in der Cloud leben, dann geht es ja noch darum, ne, dass du die Dienste, die du zum Betrieb brauchst, irgendwie auch da in der Cloud wiederfindest. Und dann kommst du vielleicht dahin, dass du keine Server mehr on-prem brauchst. Aber dazu kommt ja auch, keiner unserer Kunden hat irgendwie so unvorhersehbare Workloads. Ich meine, wenn wir uns mal echt so durchs vCenter durchklicken und mal gucken, was machen so die Maschinen, du siehst bei ganz vielen Kunden diesen ganz typischen Verlauf, Wochenende geht es runter, montags bis donnerstags geht es hoch. Teilweise kann man das sogar dann sehen, okay, ne, so um 6:30 geht die Last hoch, dann geht sie um 17 Uhr wieder runter und das.
Wir haben halt keinen Kunden, wo man sagen kann, okay, jetzt hier so vor Weihnachten braucht er mal plötzlich 25 Webserver mehr, weil sonst die Last durch die Bestellung nicht mehr und so weiter. Das haben wir nicht. Das haben wir tatsächlich nicht. Ne? Gerade für diese Dinge ist ja die Cloud interessant. Also
genau, du kannst da halt sehr, sehr einfach skalieren. Mhm. Ne? Und das haben wir natürlich so on-premise nicht.
Genau, aber dieses, was wir jetzt aber gerade hatten, du hast am Anfang gesagt, ne, wir haben eher die Hybrid-Kunden und das hat die verschiedensten Gründe. Und das ist ja auch ein All-or-Nothing-Ansatz. Du kannst ja auch also die idealisierte Umgebung, dass ich on-prem meine Server runterfahren kann, die, glaube ich, ist so gut wie nicht erzielbar. Was du aber machen kannst, ist eben, du schaffst dir Redundanzen, du machst Disaster Recovery in der Cloud, alles vereinbar miteinander. Ja? Du haust dir da ein paar Domain-Controller hin und sowas, die dann da mitlaufen oder vielleicht aus sind oder was auch immer.
Ja, oder was ja auch durchaus geht, und das zeigt ja auch zum Beispiel VMware, wenn man dann sagt, okay, du machst hier irgendwelche VDI-Deployments, Horizon View, dass du die direkt in Azure deployst, weil du brauchst jetzt, sag ich mal, 500 Seats mit VDI. Sowas kann man ja auch heute schon direkt dann in Azure deployen, ohne dass du irgendwie on-prem dann VDI-VMs hast. Für solche Fälle ist die Cloud, Air Quotes, natürlich sehr nice. Oder ich meine, wir hatten das bei den Kollegen von der Sepago, die sind damit auch eine ganze Zeit lang hausieren gegangen mit Citrix in der Cloud, auch dann so also automatisierte Deployments. Dafür ist es natürlich schön, ne? Weil ich habe halt nicht diese Startup-Kosten. Ne? Wenn ein Kunde jetzt zu uns kommt und sagt, ich möchte hier irgendwie 500 Seats VDI haben on-prem, dann reiben sich hier die Kollegen aus dem Sales die Hände und sagen, okay, klar, ich stelle dir genau. Das Server hin und Storage und hin und her.
Das ist deine Hardware.
Genau, und wenn du das nicht haben willst, dann ist natürlich Cloud super. Und das hatten ja auch der Andi und Wolfgang gesagt, gerade für dieses Starten, ne? Wenn du jetzt starten willst mit irgendwas und brauchst jetzt Infrastruktur, dafür ist Cloud super, und danach muss man halt mal gucken, wohin da die Reise geht. Ein ganz wichtiger Punkt, und da schlagen wir jetzt nochmal den Bogen nach oben zu unseren Platform as a Service, das ganze Thema Shared Responsibility.
Wird häufig gar nicht so sehr beachtet, wie es beachtet werden sollte.
Oh ja.
Also wie viele Office 365 Installationen kennst du, wo der Kunde keine Backup-Lösung hat?
Oh, etliche. Ne? Obwohl man halt sagt, das solltest du vielleicht mal sichern.
Ja, genau.
Ja, aber das macht doch Microsoft
nicht. Das läuft doch bei Microsoft. Nein. Das ist doch alles redundant. Das geht doch nicht verloren.
Ja, genau. Und da hatten wir tatsächlich letztens so einen lustigen Glitch. Wir hatten nämlich dann so eine WLAN-Lösung, deren Controller in der Cloud läuft. Und wir bekamen morgens dann
hektische Anrufe
von einem Kunden, der sagt, hier kein WLAN mehr.
WLAN ist tot. Hilfe.
Genau, was hat passiert? Der Dienstanbieter hat nachts ein Software-Update eingespielt, was in die Hose gegangen war und zu einem weltweiten Ausfall seiner Umgebung geführt hat. Also ganz klar, ne? Shared Responsibility heißt, der Anbieter, ob das jetzt eine Amazon ist oder Azure oder Aruba, wer immer, oder diesen Service-Anbieter, der ist für die Infrastruktur, für den Betrieb verantwortlich. Der ist nicht dafür verantwortlich, dass die Daten da gesichert werden oder was mit den Daten auch dann passiert. Ne? Wenn einer Anwender da irgendwie sagt, ich lösche jetzt mal, ist das genau euer Problem und nicht das Problem vom Cloud-Anbieter.
Also wenn deine Anwender auch in der Cloud zu viele Rechte hat und dir damit dann sämtliche Dateien in deinem Team löscht oder in deinem SharePoint löscht, dann wird Microsoft die nicht wiederholen. Gut, wir haben diese 30 Tage immer, ne? Man kann 30 Tage lang Sachen wiederherstellen. Aber jetzt stell dir mal vor, es ist eine wichtige Datei, die versehentlich gelöscht wird, aber nur einmal im Monat gebraucht wird. Kann sein, dass du Pech gehabt hast. Und warum? Weil für das Backup ist der Kunde verantwortlich, nicht Microsoft.
Genau. Ja? Und um das Thema vielleicht so ein bisschen abzurunden, wenn wir jetzt nochmal die initiale Fragestellung nehmen, Cloud versus On-Prem, eine Entscheidungshilfe. Ich würde immer sagen, Leute, wenn ihr Infrastruktur loswerden wollt, dann bringt sie eine Co-Location, ein richtiges Rechenzentrum, was den Namen verdient hat, sofern ihr das nicht selber habt, und sorgt dafür, dass sich ein Dienstleister darum kümmert. Weil Infrastruktur, also wirklich der Betrieb von Servern, von Hypervisor, von Storage, das ist ein Commodity. Das kann mittlerweile so ziemlich jeder. Also wir können das natürlich ganz besonders gut.
Zwinker.
Aber das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt die Kosten betrachtet, der günstigere Ansatz, als das Zeug in die Cloud zu verlagern. Das muss man sich natürlich immer sehr, sehr genau angucken. Und wenn ihr eine Chance seht, eure Line of Business Applications in die Cloud zu bringen, weil es vielleicht ein cloud-natives Produkt gibt, was das kann, dann kann man natürlich nochmal dahergehen und sagen, okay, was brauchen wir da wirklich noch on-prem? Aber wie gesagt, ganz viele Firmen, die jetzt auch nicht aus dieser Softwarewelt kommen oder die Trivagos dieser Welt, die werden halt ihr Zeug weiterhin in der Besenkammer, im Serverraum oder in einer Co-Location, in einem richtigen Rechenzentrum betreiben und Teile Teile anderer Dienste in der Cloud nutzen. Wie so oft, ne, sagen auch wir, it depends.
It depends, genau.
Du hattest aber noch was Schönes ausgegraben zum Thema Domänencontroller-Zertifikate.
Ach du, wahrscheinlich total alter Hut. Ich habe mich nur das erste Mal halt damit befasst. Nee, ist ja häufig so. Also häufig macht man Dinge, hinterfragt die nicht und irgendwann stolpert man mal so über so eine Warnung im Windows Event Log. Geschichte, ne? Kunde, der macht ERP-TLS und der fängt jetzt auch an so mit Windows Hello, ne? So auf seinen Windows 11 Maschinen und ich sah auf dem Domain-Controller immer so eine Warnung, ne? Event-ID 32, sinngemäß sagte das, dein Domain-Controller-Zertifikat enthält die Erweiterung KDC Extended Key Usage nicht. Also die Erweiterung KDC EKU nicht. Ja klar, dann die Lösung für dich lautet, ne, es gibt hier ein anderes Template namens Kerberos-Authentifizierung, das du statt des Templates Domain-Controller verwenden kannst. Mhm. Genau genommen gibt es sogar drei verschiedene, die du verwenden kannst. Die haben diverse kleine Unterschiede. Dieses klassisch verwendete Domain-Controller-Template, das ist halt auch das erste, was es jemals gab. Das hat dann auch noch irgendwie einen Zertifikatsvorlagen, Namen und so weiter da drin. Und das ist eine Sache, die ich eben gelernt habe. Am besten gehst du hin und baust dir für deine Domain-Controller aus dem Template Kerberos-Authentifizierung eine neue Vorlage.
Ah, womit die Domain-Controller dann ihre Zertifikate...
Ja, genau. Mhm. Wusstest du zum Beispiel, dass die Ursprungsvorlage kein Auto-Enrollment unterstützt?
Nee, das war mir tatsächlich neu.
Nein. Warum kriegen die Domain-Controller trotzdem ein neues Zertifikat? Weil die ein Stückchen Code im KDC drin haben, der das manuell zieht von der CA.
Das klingt so wie nachträglich reingeflickt.
Nö, einfach, es gab noch kein Auto-Enrollment, so alt ist das.
Ja, das fällt mir halt immer wieder auf, ne, wie viel alter Scheiß mittlerweile auch in Active Directory vorhanden ist. Ne?
Ja klar, ne, diese Vorlage Kerberos Authentifizierung, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie man das löst, dass du hast eine LDAP-Implementation, du möchtest LDAP-S machen, du möchtest auch gerne, wenn du das schon machst mit einem S dahinter, möchtest du natürlich auch gerne, dass die Zertifikate vertrauenswürdig sind und auch, dass die Namen da drin passen.
Ja, spätestens wenn du Load Balancer hast, ist ja ein Problem, weil dann ist ja genau. Mal der eine, mal der andere Name da drin. Und
ganz genau. Wie löst du das?
Ich setze den Haken bei, ignoriere die Zertifikatskette einfach.
Genau. Weißt du, wie du das in Zukunft anders machen kannst?
Erzähl mir.
Die Vorlage Kerberos-Authentifizierung, die du dann einfach duplizieren kannst und dir was Eigenes bauen, die enthält einen Flag und es ist auch die einzige, die dieses Flag enthält, der dafür sorgt, dass der Name deiner Domäne in dem Zertifikat im SAN drin steht. Und zwar NetBIOS oder, also und FQDN, stehen beide dann im Zertifikats alternativen Namen. Genau. Das heißt, du kannst dann deine LDAP-Abfrage einfach gegen den Domänennamen laufen lassen und funktioniert auch.
Geil.
Das ist ja, gut, ziemlich cool. Das habe ich gefreut, dass ich das gelernt habe.
Ja, man lernt nicht aus, auch bei über 20 Jahre alter Technik. Mhm. 20 Jahre alte Technik ist auch ein schönes Stichwort.
Das hätte jetzt eine schöne Überleitung werden können.
Das ist doch eine schöne Überleitung geworden, oder?
2025, ja.
Genau, excuse me, wir haben 2022. Ja, wir überlegen gerade, wir hatten ein relativ unschönes Zusammentreffen mit einem anderen Softwareanbieter und wir überlegen ernsthaft, ob wir für schlechte Filme gibt es die goldene Himbeere und wir überlegen, ob wir sowas wie die rostige Firewall oder die goldene Any-Regel ausloben. Von meinen Kindern lasse ich schon irgendwas Hässliches basteln, was wir dann auch persönlich, wie früher Stefan Rapp mit dem Rabigramm, was wir den Leuten dann ungewollterweise irgendwie überbringen und das auf Video festhalten. Den
Blick würde ich tatsächlich gerne sehen.
Was war passiert?
Ah, wo fangen wir denn an?
Fang du an, weil ich bewundere deine Geduld in diesem
Fall.
Meine
Geduld, ja, aber die war ja auch nur nach außen hin. Also Ich habe mich ja genauso aufgeregt.
Deine Apple Watch hat deinen Puls verraten, ne?
Aber erstmal, ich habe ja in der letzten Folge habe ich ja von einem anderen Aufreger erzählt. Das hat sich in der Zwischenzeit alles relativiert.
Genau, also, wir haben einen neuen Endgegner.
Genau, wir haben einen neuen Endgegner und ich habe bei der letzten Folge auch erwähnt, ich habe ja fast schon ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass der ITSB des Kunden zuhört. Markus, wir hören uns am Montag. Das hat sich alles relativiert. Es geht alles noch viel, 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 viel schlimmer. Wir hatten die Erfahrung gemacht, es ist bei einem Kunden, der gerade umzieht und auch seine Infrastruktur neu macht, sollte das CRM installiert werden in der neuen Infrastruktur. Es war wohl auch installiert und dann ging man ans Testen, stellte fest, funktioniert nicht. Und dann ging es um das Thema Firewalls. Zunächst ging es um das Thema Firewalls.
Weil zu dem Erstaunen des Anbieters wurde ihm berichtet, es gibt auf dem Client eine Windows Firewall, es gibt auf dem Server eine Windows Firewall. Und zwischen Client und Server gibt es eine Data Center Firewall.
Genau, und die Windows Firewalls sind an. Und leider, das hätte jetzt in dem Moment hätte sich die andere Seite entscheiden können, die Chance zu nutzen, bei dieser Gelegenheit zu lernen, wie man sein Produkt mit aktivierten Firewalls in Betrieb nimmt. Leider ist die Entscheidung anders ausgefallen.
Willkommen in unserem Reisfeld.
Oh, das hast du aber schön gesagt. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist so, aber hey. also es gingen sehr, sehr lange, sehr, uns gingen sehr lange erboste E-Mails zu, warum wir das denn alles so schwierig machen und nachdem wir ja
machen.
Auch, genau, ich habe ja schon auf der Data Center Firewall entsprechend die Regeln gebaut und habe an dem Punkt dann nur gesagt, auf der Windows Firewall machen Sie das bitte selber. War mein Fehler anzunehmen, dass das kein Problem sei. Und es kamen dann tatsächlich erboste Mails, dass ich ja behauptet hätte, es sei ja freigeschaltet und es würde trotzdem nicht gehen, woraufhin sich dann eben rausstellte, ja, Windows Firewall hatte halt noch keine Regeln implementiert.
Jetzt muss man aber als Kontext dazugeben, dass diese Anwendung, wie der Anbieter sagt, eine Entier-Anwendung auf DECOM rumreitet.
Also ich habe jetzt
DECOM heißt DECOM RPC und wenn wir wissen, okay, wir reden über DECOM RPC, reden wir auch über Dynamic Ports.
Ja, wir reden, sobald das Stichwort RPC fällt, sobald das Stichwort DECOM fällt, DECOM sowieso, egal. Wir lesen Port 135 TCP und wir wissen, der wird dafür benutzt, damit der Server standardmäßig dem Client einen dynamischen Random High Port mitteilt, auf dem man bitte genau. Verbindung mit dem. Warum?
Weil
können ja nicht 28 Clients sich auf dem gleichen Port verbinden. Das wird so nicht funktionieren. Also wird ein Random Port benutzt.
Genau, also da zum Kontext, wie läuft die Information? Der Client verbindet sich auf Port 135 TCP zum Server und sagt, hey, ich möchte Verbindung haben. Und der Server sagt, alles klar, mein Freund, verbind dich doch bitte auf Port 51087.
Genau.
Problem dabei, die müssen,
das macht die Firewall.
Die müssen in der Firewall natürlich frei sein.
Klar, wenn du eine Anwendung hast, die das selber aufbohrt und auch eine Regel baut, die das auf die entsprechende Binary einschränkt, alles schick, war da nicht der Fall.
Genau, und natürlich, wir reden bei den Dynamic Ports von 49.000 irgendwas bis 65.000 irgendwas.
49.152 bis 65.535.
Die möchtest du natürlich auf deiner Data Center Firewall nicht aufmachen.
Nein, die möchtest du nicht aufmachen. Die möchtest du auch einfach nicht so einfach auf der Windows Firewall aufmachen.
Genau. Mehrfach darauf angesprochen.
Genau. Deswegen
wurde geleugnet, dass die Anwendung.
Das war Punkt Nummer eins. Also wir haben schon in Erfahrung gebracht, dass sich das für die Anwendung einschränken lässt und zwar mit sehr wenig Aufwand. Ist es möglich, diese dynamischen Ports auf ein Minimum einzuschränken? Das wurde ignoriert als Frage. Dann wurde komplett geleugnet, dass dynamische Ports verwendet werden,
genau.
Obwohl wir einen Screenshot aus den Firewall-Logs beiführen konnten. Wir konnten einen Screenshot aus der Dokumentation der Software beilegen und es wurde immer noch geleugnet, dass dynamische Ports, High-Ports verwendet werden. Und ich habe jetzt hier schon wieder so ein halb schlechtes Gewissen, weil ich denke, ach Gott, ja, naja, vielleicht wusste das einfach nicht besser, aber nein, man muss nicht so unfreundlich sein, Leute. Das, ne? anderen die Schuld zu geben, genau, wenn man selber nicht weiß, was man macht.
Man muss nicht in E-Mails lange Texte schreiben, dass man ja an einem konstruktiven Austausch interessiert ist, um im nächsten Satz einem die Schuld dafür zu geben, dass was nicht geht. Und der Mann ließ sich dann auch nicht nehmen, am Ende dann nicht nur diesen DECOM RPC Port Range einzugrenzen, nein, er ließ sich diesen Satz auch nicht nehmen. Das musste ich jetzt in 25 Jahren noch nicht machen.
Mir lag so viel auf der Zunge. Ich wollte, ja, du musstest das in 25 Jahren nicht machen, weil du in 25 Jahren lang den Kunden erzählst, sie müssen die Firewall ausmachen auf dem Server, genau, und auf dem Client.
Ich möchte aber an dieser Stelle den IT-Leiter des Kunden ausdrücklich sehr, sehr, sehr hart feiern, denn er war da vollends auf unserer Seite. Und ich bin noch gespannt. Wir haben am Freitag noch einen Joe-Fix mit dem. Ich bin mal gespannt, ob das Thema da angesprochen wird. Ich glaube, der Softwareanbieter sollte nicht versuchen, seine Mehraufwände in Rechnung zu stellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass denen eine Rechnung von uns zugeht.
Naja, das weiß ich nicht. Ne? Wie gesagt, wir sind keine gemeinen Menschen. Wir hacken auch nicht auf anderen gerne rum, aber wie man in den Wald ruft und so. Ne? Genau.
Das wäre ja auch immer ein Interesse daran, dass unseren gemeinsamen Kunden geholfen wird. Und ich meine, das gehört zu unserem tagtäglichen Business dazu, mit anderen Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Und in ganz vielen Fällen habe ich da ganz, 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 ganz tolle Menschen auch kennengelernt.
Ich auch. Ich habe super positive Erfahrungen gemacht.
Profitieren auch Kunden von. Ne? Ich meine, es gibt ja hier diese lustige Netzwerkbude aus Ratingen, wo wir auch mittlerweile den einen oder anderen kennen, die bei zwei unserer Kunden aktiv sind. Vor ein paar Tagen noch eine Mail da von einem der Consultants bekommen, ob ich ihm bei einem gemeinsamen Kunden helfen könnte. Natürlich, gar keine Frage. Mhm. Und das sind dann auch so Situationen, wo dann auch der Kunde am Ende des Tages einfach von profitiert, weil ne, der trägt das Thema an mich ran und ich sage, habe ich mit dem Max alles schon geklärt. Mhm. Aber wenn man Sachen mit too much security, Zwinker-Smiley einleitet, das ist nicht gut.
Nein, nicht gut. Und immer freundlich sein.
Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es mal wieder ganz gut zusammengefasst. Andi Wolfgang, meldet euch, ob euch das ausreichend genug war. Und wer noch Fragen hat, der kann sich gerne in unserer schwurbelfreien Telegram-Gruppe melden. Ansonsten habt eine schöne Zeit, bleibt gesund.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Macht's gut.